Deutschlandfunk Kultur Literatur. Auch junge Wilde werden älter. Der Schriftsteller Michael Wildenhain feierte im September seinen 60. Geburtstag. Und ihm zu Ehren richtete das Berliner Literaturforum im Brechthaus ein kleines Symposium mit dem Titel Geschichte und Individuum aus. Jörg Plath über die Vorträge und den, dem sie gewidmet waren, dem anwesenden Michael Wildenhain.
Anfangs galt er als Chronist des Berliner Häuserkampfes. Inzwischen hat sich Michael Wildenhain nach und nach anderen Themen zugewandt, den Vätern etwa, dem Terrorismus und dem Nationalsozialismus. 1983 erschien sein Debüt Zum Beispiel K. über einen jungen Berliner Hausbesetzer auf der Suche nach Lebenssinn, Intensität und Gemeinschaft. 35 Jahre später hat Wildenhain mehr als 30 Werke vorgelegt. So genau weiß er es selbst nicht, denn nicht nur Romane, Erzählungen, Gedichte, Jugendromane und Theaterstücke, auch Kinderbücher sind darunter. Die Referenten der Tagung im Berliner Literaturforum im Brechthaus, die von dem in New York lehrenden Literaturwissenschaftler Thomas Wild kuratiert wurde, bezogen sich auf wenige ausgewählte Prosatexte Wildenhains, zuweilen unterbrochen von lauten Lachern des Urhebers, der Fragen an ihn gern beantwortete und manche biografische Episode beglaubigte, wie jene, die Gabriele Dietze, Anfang der 1980er Jahre Literaturlektorin im Rotbuchverlag in der Potsdamer Straße, von der ersten Begegnung erzählte.
Auftritt Wildenhain. Wahrscheinlich schlurft er, allerdings mit einem gewissen Federn im Gang. Signalement Jungfrieg. Hat eine Kladde unterm Arm, sagt, er sei Hausbesetzer. Aha, denke ich. Die Stadt vibriert und es sind schon fast 100 Häuser besetzt. Auch Rotbuch hat eine Patenschaft für ein Haus in der Potsdamer Straße übernommen. Er hätte ein Buch geschrieben, sagt der Besucher. Manuskripte kommen normalerweise mit der Post, denke ich. Skeptische Blicke hin und her. Obwohl nur 6, 7 Jahre jünger, sieht er in mir sicher eine Altlinke. Zitat, die labern immer nur, aber tun nichts mehr. Ich sehe einen Chaoten. Militanz als Erlebniskultur. Das Manuskript sieht schmuddelig aus. Na lass mal, sage ich. Na lass mal da, sage ich. Dauert sich ein paar Wochen, bis ich dazu komme und deute auf den Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte. Zögerlich und irgendwie enttäuscht reicht der Besucher mir die Kladde rüber. Begreife ich denn nicht, wie politisch dringlich das ist, mag er denken. Ich weiß es nicht. Er schlurft davon, diesmal nicht federnd. Nun will ich gar nicht behaupten, ich hätte mich sofort auf das Manuskript gestürzt. Vielleicht war das so, weil der persönliche Auftritt meine Neugier geweckt hat. Vielleicht habe ich es einfach nur oben auf den Stapel gelegt. Manuskripte von politischer Dringlichkeit und Wichtigkeit, jedenfalls im Auge der AutorInnen, gibt es jeden Tag bei Rotbuch. Und doch scheine ich die Kladde bald zur Hand genommen zu haben. Kleinschreibung, stöhne ich. Das ist so mühsam zu lesen. Impressionen in abgehackten Sätzen, keine narrative Grundlinie. Ich bin schon dabei, das Manuskript für später, die Manuskriptablehnungstage, zur Seite zu legen, als ich auf die Zeilen stoße, die Straßen komme ich entlang geweht, von weichem Glücke ganz belaubt. Ich stutze. Das ist fast nicht zu glauben. Ein Hausbesetzer zitiert meinen Lieblingslyriker, den Expressionisten Ernst Blass. Den kennen eigentlich nur Eingeweihte und Germanisten.
Zum Beispiel K. heißt der Text. Und es ist nicht der Stoff, der Gabriele Dietze gewinnt, es ist Wildenhains Ton. Er schreibt eine im Staccato dem Augenblick hinterherhetzende, intensive Prosa, angereichert mit Zitaten von Expressionisten. Gabriele Dietze lektoriert auch die nächsten Veröffentlichungen des jungen Mannes im Rotbuchverlag. Darunter die Erzählung Prinzenbart, den Gedichtband Das Ticken der Steine und den umfangreichen Roman Die kalte Haut der Stadt. Nach 1991 beginnt sie eine zweite, eine akademische Karriere, treibt American Studies, Gender and Race Studies und Cultural Studies an deutschen und internationalen Universitäten. In ihrem Vortrag ging sie ihrer anfänglichen Faszination für die Expressionisten in Wildenhains Debüt nach.
Der Titel Zum Beispiel K. zeugt von einer gewissen Beiläufigkeit und Uneigentlichkeit des Protagonisten, von dem Thomas Wild auch schon gesprochen hat. K. ist einer unter vielen, ein On-and-Off-Bystander des politischen Kollektivs der Hausbesetzer. Nicht wirklich wichtig, aber doch exemplarisch. Es ist insofern folgerichtig und kein Zufall, dass Wildenhain jedes seiner drei Kapitel mit Mottos der Prosa Tu-Butsch des Wieners und Kurzzeit-Berliners Albert Ehrenstein rahmt. Ein wirklich sehr abgelegener Text, wo mich sehr gefreut hat, dass er ihn gefunden hat. Der Text handelt von einem, der verzweifelt versucht, sich zu erleben. Ein Ungeheuerliches ersehnt, um sich zu spüren und immer wieder auf die Bedeutungslosigkeit seiner Existenz zurückgeworfen wird. Das Buch ist übrigens mit Zeichnungen von Oskar Kokoschka begleitet. Ich lebe immer in der Erwartung eines Ungeheuerlichen, das da kommen soll, eintreten, einbrechen soll. Ein Orang-Uta etwa, ein Auerhahn mit glühenden Augen oder am besten noch ein wütender Stier. Dann fällt mir ein, dass der ja gar nicht durch die Tür passen würde und ich lasse meinen übergroßen Hoffnungen sinken. Sinken steht bei Ehrenstein. Singen steht abgewandelt bei Wildenhain. Vertipper oder Absicht sei dahingestellt. Die Variation jedenfalls passt zu K. K. singt seine übergroßen Hoffnungen. Ins Politische übersetzt schildert zum Beispiel K. eine Generation, die spät in die politische Rebellion der 68er eintritt. Statt eine Avantgarde zu sein, findet sie sich zugespitzt formuliert als eine Rearguard wieder. Jene Pioniere, die den Rückzug decken. Die Generation davor wird als erschlafft und spöttisch wahrgenommen. Zitat, der gelehrte Professor, wogegen sind sie überhaupt, diese neue Jugendbewegung? Spuckt das letzte Wort aus, wohl gegen Strukturen überhaupt, haha, Zitat Ende. Es werden von K. und Tu-Butsch allerdings nicht nur Bewusstseinstatsachen und Politik verhandelt, sondern die Stadt spielt mit. Die Großstadt ist Akteur. Bei den Expressionisten war sie eine Neuerfahrung. Innerhalb sehr kurzer Zeit war es zu perzeptiven Revolutionen gekommen. Es wird voller. Innerhalb von 50 Jahren ist die Bevölkerung Berlins von 500.000 auf 2 Millionen 1905 angeschwollen. Es wird lauter. Zum Pferdegetrappel gesellten sich die ersten Motorvehikel, die Straßenbahnen quietschten. Und es wird heller. Einführung von Gas und ab 1882 elektrischer Straßenbeleuchtung. Ein Werbeplakat der Lampenfirma Osram zeigt einen weinenden Mond, der als Hauptbeleuchter nächtlicher Straßen seine führende Rolle verloren hat. Im Gegensatz zu den metropolenabgewandten Dichtern des Naturalismus und Symbolismus begrüßen die expressionistischen Dichter euphorisch die Großstadt, insbesondere Berlin, als Steinbruch für neue literarische Metaphern. Hier ein Gedicht von Lox. Die Nächte explodieren in den Städten, wir sind zerfetzt von wildem, heißem Licht und unsere Nerven flattern, irre Fäden im Pflasterwind, der aus den Rädern bricht. Wildenhains Prosa fädelt sich direkt in die expressionistische Großstadt-Euphorie ein, auch in die sanften Töne wie die von Ernst Blass. Kars Stadterlebnis ist allerdings nicht kontemplativ, wie dieses Beispiel eines expressionistischen Flaneurs, sondern aktiv mit Steine schmeißen gegen den Kapitalismus. Allerdings gemildert von Blassens elegischem Ton. Hier sehen Sie eine der Verflechtungen. K. schmeißt und fühlt sich gut. Im Kopf die Bilder von Brockdorff noch frisch, im Bauch die Lust an Fiebern und eine Ahnung von Frühling, Revolution. K. flankt über den Zaun zum Mittelstreifen, Wannen, Wannen, ein Brett auf die Straße, ein Müllcontainer. Die Straßen komme ich entlang geweht, von weichem Glücke ganz belaubt. K. rennt mit wenigen Leuten, K. läuft, die Luft ist Lachen. Das weiche, glückliche Stadterleben, nicht nur paradoxerweise mit euphorischer Militanz kombiniert, ist ein eher seltener Gefühlsraum. Wenn es hart wird, verbündet sich K. mit dem Berserker des Expressionismus, mit dem wilden Georg Heim, dessen ziellos explodierende Kraft ihm einen frühen Tod bescherte, als er versuchte, einen Freund zu retten, der beim Schlittschuhlaufen im Eis im Wannsee eingebrochen war und dabei im Alter von nur 25 Jahren selbst ertrank. Der gehört so in die Reihe der Junggenies, die sehr früh gestorben sind und deswegen eine große Gemeinde im Laufe der Literaturgeschichte für sich einnehmen konnten. Heim in ständiger Revolte gegen seinen autoritären Vater, bei dem er als Student zu wohnen gezwungen war, war immer auf der Jagd nach der Schärfe des Daseins. Er suchte seine lyrischen Sujets am Rande der Gesellschaft bei Verdammten und Außenseitern. Auch hier ist es kein Zufall, denke ich, dass K. sich des dunklen Tons von Heims Gedichten über die Irren und das Fieberhospital bedient, oder vielmehr Wildenhain, während ihm kurzfristige Einsicht über die Sinnlosigkeit der symbolischen Konfrontation mit den in Anführungszeichen Bullen ereilt. Wenn er wieder einmal nach einer der vielen Niederlagen, die im Kampf von Rammen, Wasserwerfern und Kampfschildern gegen Pflastersteine und Vermummungen erlitten werden, nach Hause geht. An Werbetafeln unter den Yorkbrücken vorbei heißt es, so läuft K. entlang, derweil im Dunkeln die Tafeln treffen seine Augen nicht, bebändert stürzt ein Mar durch ihre Betten, weil der Kopf zum Pflaster abgesenkt ist, die ihre Köpfe schlagend sie erschreckt. Während K. läuft, ich lasse da hier was aus, im schwarzen Dunkel schleicht im trüben Laut geborstener Flöten durch der Nächte Qual. Ich hatte oben von Rahmung durch Ehrensteins Tubutsch gesprochen. Dreimal lässt Wildenhain ihn zu Wort kommen. Am Anfang, ich lebe immer in Erwartung des Ungeheuerlichen, das habe ich bereits zitiert. Dieses Einstiegskapitel ist überschrieben mit die Gestalt. Ein Held wird etabliert. Eine Gestalt entsteht, die sich der Erziehungsdiktatur des Vaters entwindet, der monoton und nie der Industriearbeit in einem Ferienjob, der den Marxismus in der Kapitalschulung kennenlernt, sexuelle Erfahrungen sammelt und erkennt, Zitat, das Leben will gefüllt sein, denkt K., muss gefüllt sein, sonst fällst du tot ins Leere, nichts geschieht, Ende des Zitats. Im zweiten Kapitel der Gestalt, man könnte auch der Gestalt sagen, wird das Machen entwickelt. Jetzt in Kleinschreibung wird der geplante Aufdruck mit Tubutsch skeptisch eingeleitet. Hier Tubutsch, also Ehrenstein. Was hält mich ab, dem Leben ein Ende zu machen, in irgendeinem See oder Tintenfass zur ewigen Ruhe einzugehen oder die Frage zu lösen, welchem irrsinnig gewordenem Gott das Tintenfass gehört, in dem wir leben und sterben? Das dritte Kapitel Gestalten, kleingeschrieben, wird lapidar mit dem Tubutsch-Satz eingeleitet. Das Leben, was für ein großes Wort. Diesmal scheint sich der Autor seinem defätistischen Mottogeber nicht einverstanden zu erklären, denn das Buch endet mit den Sätzen. Hey, habt ihr gelesen, dass die in Frankfurt mit dem zweiten Baulos anfangen? Gibt's eine nationale Demo? Fahren wir zusammen hin. War Rückeroberung. Also Ortsverlagerung? Also geht der Kampf weiter. Ich komme zum Schluss. Ja und nein. Der expressionistische Basso Continuo legt einen Schleier der Skepsis über den Zweck Optimismus. So wie Wildenhains Prosa vom zu spät der nach 68er Generation durchwirkt ist, ist die Welt der Expressionisten vom Stillstand gefesselt. Überall sonst in Europa haben sich Länder modernisiert, auch mancherorts Demokratien durchgesetzt, aber im wilhelminischen Deutschland sind die preußischen Jungfer mit dem Kaiser an der Spitze mit dem Kapital ein erstickendes Bündnis eingegangen. Es wird nach oben gebuckelt und nach unten getreten. Ein Freund sieht im Seelenzustand des Berliner Lyrikers Alfred Wolkenstein eine dauernd angespannte Haltung der Ablehnung und Auflehnung gegenüber allem abgegriffenen, aufdringlichen, angeberischen, wilhelminischen jener Zeit, wie sie der akademischen Jugend und überhaupt der durch Naturalismus und Sozialismus aufgerüttelten Jugend zu eigen war. Hermann Korte kommentiert Expressionismus 1988 als strukturellen Widerspruch zwischen euphorischer Alltagsfantasie und depressiv dumpfer Ohnmacht. Ist der expressionistische Aufschrei also ein Äquivalent zum Häuserkampf? Das muss natürlich auch mit Ja und Nein beantwortet werden. Wie wir wissen, wiederholt sich die Geschichte nicht. Aber das kollektive Gedächtnis nimmt Schwingungen auf. Insbesondere dann, wenn sich die Parameter der Existenz ähneln. Deshalb spreche ich auch von Existenzweise.
In der Existenzweise der Hausbesetzer wie der Expressionisten spielen Frauen eine Nebenrolle. Gelebt wird eine affektive Männlichkeit, erläuterte Gabriele Dietze in ihrem Vortrag. Das ist auch in Die kalte Haut der Stadt nicht wesentlich anders, Wildenhains umfangreichem 1991 erschienenen Roman. Astrid Köhler, Professorin für neuere deutsche Literatur und Kulturvergleich an der Queen Mary University of London, verglich den Roman mit Klaus Schlesingers Matulla und Busch und Fliegender Wechsel. Eine auf den ersten Blick verblüffende Gegenüberstellung. Doch der aus der DDR ausgewanderte Schlesinger und Wildenhain kannten sich nicht nur, Schlesinger zog auch in das besetzte Haus in der Potsdamer Straße, in dessen Kinokollektiv Wildenhain aktiv war. Die gewaltsamen Räumungen von 8 der zeitweise 165 besetzten Häuser durch Innensenator Heinrich Lummer 1981 führten zu Protesten, bei denen der Hausbesetzer Klaus-Jürgen Rattay starb. Die Ereignisse stehen am Ende von Wildenhains zum Beispiel K. und am Anfang von Die kalte Haut der Stadt. Und auf sie reagiert auch Klaus Schlesinger. Beide könnten, so Astrid Köhler, mit Fug und Recht als Chronisten der Bewegung bezeichnet werden, nur fallen ihre Bücher sehr unterschiedlich aus. Unter anderem, weil Wildenhain von innen kommt und allmählich zum Beobachter wird, während Schlesinger von außen kommt und langsam nach innen rückt.
Über Prinzenbad sagt Oliver Tollmein im Deutschlandfunk, Wildenhains Roman ist kein Touristenguide, er führt die Szene nicht vor, sondern er schreibt aus ihr heraus. Und in einer Radiosendung zu Die kalte Haut der Stadt wird besonders die Innenperspektive hervorgehoben. Es sei dies ein, Zitat, Buch für Gleichgesinnte, zumindest für Gesinnungskenner, ehemalige Beweger und immer noch Bewegte, auf jeden Fall ein Buch für Eingeweihte, Zitat Ende. Darüber, wie Wildenhain selber zum Eingeweihten wurde, sagte er in einem Interview, und ich zitiere, in Kreuzberg, Wedding, Schöneberg und Moabit gab es zu dieser Zeit Mieterinitiativen, die Häuser besetzten, um gegen die Kahlschlagsanierung zu protestieren. Am 12. Dezember 1980 kam es dann zu einer ersten größeren sozialen Eruption. Bis zu diesem Tag waren höchstens 18 oder 20 Häuser besetzt und jeder weitere Versuch wurde von der Polizei vereitelt. In Folge wurden in ganz Kreuzberg Barrikaden errichtet, Supermärkte geplündert und es kam in der Nacht zu einer sehr heftigen Straßenschlacht. Die folgende Verhaftungswelle hat zu einer großen Solidarisierung geführt. Große Teile der nicht einmal sehr anpolitisierten Jugend, und dazu würde ich mich auch zählen, der 16- bis 25-Jährigen, die eher von politischen Rückzugsutopien geprägt waren, trafen sich in Versammlungen und waren auf einmal bereit, ein leerstehendes Haus zu besetzen. Zitat Ende. In der Rückschau auf die dann folgenden Jahre seines Lebens sagte, aus heutiger Sicht war einer der eigentümlichsten Aspekte meines politischen Engagements die ungeheure und gerade deshalb auch sympathische Naivität der Selbstüberschätzung. Wir sind in der Lage, uns außerhalb der Gesellschaft zu stellen und wir könnten den staatlichen Institutionen trotzen. Genau aus dieser Vermessenheit ergab sich, zumindest für eine bestimmte Zeit, aber auch eine enorme Kraft. Gleichwohl konstatierte er eine Entwicklung, wieder Zitat, mich hat die recht weit verbreitete Theoriefeindlichkeit gestört. Der Grund dafür war, dass man sich gegen die vermeintlichen Laberköpfe und Theoretiker aus den K-Gruppen und von der Uni abgrenzen wollte. Diese Abgrenzung ging von Studenten aus, die an der Uni diese theoretisierenden linken Intellektuellen im Übermaß kennengelernt hatten. Ich habe nach der Niederlage der Bewegung angefangen, Philosophie zu studieren. Zitat Ende. Walter de la Barre bescheinigt ihm mithin eine Entwicklung vom berichtenden Teilnehmer zum teilnehmenden Beobachter der Szene. Letztere Bezeichnung, teilnehmender Beobachter, passt nun auch exakt auf Klaus Schlesinger, der schon aufgrund der bereits beschriebenen Umstände von Anfang an keine Innenperspektive haben konnte. Ihm war der Beobachterstatus zugewiesen, selbst dort, wo er aktiv an den Aktionen teilnahm. In seinen Tagebucheintragungen und dem darauf basierenden Buch Fliegender Wechsel häufen sich die Hinweise darauf. So schreibt er darüber, wie er versucht, sich im Gewühl Notizen zu machen, registriert erstaunt, dass und wann er in der Menge mitbrüllt, notiert, dass er sich bisweilen daraus zurückziehen muss, auch vor Erschöpfung. Es ist der spezifische Nexus von Fremd- und Selbstbeobachtung, der diese Einträge so spannend macht. Ich gebe Ihnen hier mal ein Beispiel. Zitat Schlesinger. Veränderung meiner Rolle bei Demonstrationen. Auf den tausenden Fotos, mit denen die Polizei uns begleitet, müsste ich in unterschiedlichen Positionen zu sehen sein. Anfangs am Rand, immer ein wenig abseits vom Geschehen. Beobachter aus Neugier, später eingesogen, Gründe wechselnd. Einmal, ich lief mit den Leuten aus der Potsdamer gegen Reagans Mittelamerika-Politik, sagte jemand, halt mal, Er drückte mir die Stange eines Transparents in die Hand und verschwand. Ich hielt sie fest bis zum Ende und kam erst vor dem Tränengas dazu, die Parole über mir zu lesen. Yanks raus aus Salvador und Berlin. Interessanterweise hat mir Michael von einer Szene berichtet, wo er Schlesinger nach der Auflösung einer solchen El Salvador-Demonstration gesehen hat. Und ich zitiere ihn. Wir sind dann alle abgehauen, sagte er, und ich habe ihn noch so im Auge, wie er eine ganze Weile noch auf dieser Fahrbahn verharrte. Dieses Verharren und Nachdenken, glaube ich, ist eine sehr präzise Beschreibung von Schlesingers Situation in dieser Szene und in diesem Kontext. Aus einer Beobachtungshaltung heraus sucht Schlesinger auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Fraktionen der Hausbesetzerszene zu ermitteln, insbesondere zwischen den nicht mit dem Senat verhandlungsbereiten, den Mollys, und den verhandlungsbereiten, den Müslis, und er zieht selber dann in ein Müslihaus ein. Wir finden somit bei beiden Beteiligten changierende Perspektiven vor, in dem einen Fall zwischen innen und halb außen, in dem anderen zwischen außen und halb innen. Schauen wir uns dann die ästhetischen Implikationen an. Bei Schlesinger haben wir es mit zwei sehr verschiedenen Texten zu tun. 1984 erschien die Erzählung Matula und Busch, deren größter Teil in einem besetzten Haus spielt und die mit der Sprengung desselben endet. 1990 erschien dann sein Buch Fliegender Wechsel, eine persönliche Chronik, das auf Tagebuchaufzeichnungen aus den frühen 80er Jahren beruht. Zentrales Thema ist Schlesingers Seitenwechsel von Ost nach West. Die Erfahrungen in und mit der Hausbesetzerszene nehmen ein komplettes Kapitel, benannt der 22.9., und ein paar Randbemerkungen ein, insgesamt so um die 40 von 300 Seiten. 1983, also kurz vor Matula und Busch, war Wildenhains Erstling zum Beispiel K. erschienen, gefolgt dann von Prinzenbad 1987 und Die kalte Haut der Stadt 1991, um nur die längeren Texte zu nennen. Die drei erzeugen ein chronologisches Kontinuum von 81 bis 87, sind intertextuell miteinander sowie mit weiteren dramatischen, lyrischen und Prosatexten verwoben. Sie zitieren und verweisen aufeinander, sind sämtlich Teil eines größeren literarischen Komplexes in Wildenhains Werk. Der Vergleich zwischen zwei so grundverschiedenen Zugängen zum Thema ist nicht unproblematisch. Zur Erleichterung meiner Arbeit werde ich mich zudem bei Michael Wildenhain nur auf zum Beispiel K. und Die kalte Haut der Stadt beschränken, wissend, dass dem, auch wenn sie ungefähr zeitgleich mit Matula und Busch und Fliegender Wechsel erschienen sind, eine gewisse Arbitrarität innewohnt. Die Geschichte vom zweiten Leben des Friedrich Gustav Matula beginnt an einem Frühjahrsmorgen im schwäbischen Fellbach mit einem Einschreibebrief und endet drei Monate später in Berlin SO36 mit einer 5-Kilo-Ladung des Sprengstoffs Ekrasit. Das ist der erste Satz aus Matula und Busch. Zum Beispiel steht K. in einer Dachstube mit Doppelbett aus Stahlrohr, grünbezogenen Matratzen und einem Dachfenster, wenigen Stühlen, keinem Tisch und Schränken, die man Spinde nennt, weil sie zu schmal sind, um alle Sachen reinzuhängen. Und auf dem Boden liegt Bettzeug, das ist blau kariert, und draußen ist ein Berg sehr groß. Und um K. stehen noch drei Freunde und alle sind 16 und es ist warm in der Dachstube und vor K. steht ein Bär. Zunächst haben wir es, man höre und staune, mit vergleichbaren Erzählperspektiven zu tun, nämlich dritte Person. Wir haben es auch mit vergleichbaren Eingangssituationen zu tun. Das wird dann sozusagen nach diesen Sätzen, die ich Ihnen hier vorführe, noch deutlicher. Denn wir finden jeweils einen Protagonisten in einem geschlossenen Raum vor Altersheim, Jugendherberge. Darunter, unter dieser kuriosen Ähnlichkeit, tun sich freilich sehr verschiedene Erzählstrategien auf. Schlesingers Erzähler macht von Anfang an seinen auktorialen Status deutlich. Wildenhains hängt sich von vornherein an den Horizont von K. K. steht gegen Friedrich Gustav Matula, später ergänzt um Walter Matthias Busch. Eine beispielhafte Figur, wir haben schon davon gesprochen, also gegen zwei mit Individualbiografien ausgestattete Charaktere. Schlesingers Erzähler umspannt die gesamte Geschichte im ersten Satz und erzählt dann in der Retrospektive, und zwar chronologisch, von einem Anfang, einem sehr klar definierten Anfang, der allerdings noch vor dieser Szene liegt. Wildenhain präsentiert keine geschlossene Geschichte, sondern eine Abfolge von Episoden im Präsens, die durch die häufige Einleitung mit zum Beispiel, also noch als zufällig ausgewählt, daherkommen. Der hier zitierte Satz ist auch nicht der erste Satz. Es gibt in dem Sinne keinen ersten Satz, keinen klaren Erzählanfang, ebenso wenig wie ein klares Erzählende. Der letzte Satz hat keinen abschließenden Punkt und leitet auf der Ebene des Plots eigentlich eine neue Handlung ein. Die Handlung in Matula und Busch ist durchkomponiert mit gezielt eingesetzten zeitlichen Rückgriffen und einem klaren Spannungsboden. Ebenso durchkomponiert ist der Umgang mit der Zeit und Geschwindigkeit. Es fängt langsam an. Der gesamte erste Drittel des Buches befasst sich eigentlich mit der Reise der beiden Alten aus diesem schwäbischen Fellbach nach West-Berlin. Dann nimmt das Ganze ein bisschen Fahrt auf und am Ende überschlagen sich die Ereignisse. Die Logik des Handlungsverlaufs in zum Beispiel K ist weit weniger klar und folgt durchaus keinem klassischen Erzählmodell. Desgleichen der Umgang mit der Zeit, der das Motto »Nichts geschieht« mit erzählter Atemlosigkeit verbindet. Parataxe ist die dominierende Erzählform, eine An- bzw. Nebeneinanderreihung von Sätzen und Satzteilen, die oft den Eindruck einer Aufhäufung, wenn nicht eines Erzählstaus erzeugen. In diesem Satz hier haben wir das schon so ein bisschen angedeutet. Ich hätte Ihnen da bessere Beispiele für finden können. Genau genommen sollte man zum Beispiel K. nicht als Erzähltext klassifizieren. Es handelt sich hier vielmehr um eine Reihe von Darstellungen oder Inszenesetzungen, womit K. meiner Meinung nach der offenen Dramenform viel näher steht als der Erzählung. Beide Autoren arbeiten intertextuell, nur dass auch die Intertextualität sehr verschiedene Züge annimmt. Wir haben schon über Intertextualität in zum Beispiel K. gehört. Deutlich markierte literarische Zitate stehen da neben Jargonphrasen, politischen Statements und Parolen, Songs, Filmen, Werbesprüchen, Zeitungsnachrichten. Das Ganze ist so dicht, dass man durchaus, und ein Rezensent hat es getan, von Collagearbeit reden kann. Neben dem Authentizitätseffekt, der ihm immer wieder bescheinigt wurde, trägt es dazu bei, das Erleben der Figuren zu entindividualisieren und als generations- bzw. gruppenspezifisch zu kennzeichnen. Bei Schlesinger dient die Nutzung von wiederum Jargon, Liedfetzen, Sprüchen und Parolen der Charakterisierung und Gegenüberstellung der beiden Generationen, nämlich den beiden Alten und den Hausbesetzern, wie auch der zeitgenössischen Einbindung der Handlung.
Chronisten der Bewegung seien beide, hebt Astrid Köhler am Ende ihres Vortrags im Berliner Literaturforum hervor. Sie bewirtschafteten jedoch verschiedene Literatursegmente. Gemeinsam sei ihren Texten auch, dass sie zum Politikum wurden. Schlesinger habe irritiert, weil er nicht mit der DDR abrechnete, sondern sich mit der BRD kritisch auseinandersetzte. Wildenhain dagegen, weil er mit dem Furor der Gegenwärtigkeit auf etwas Unabgegoltenem, Unerledigtem beharrte. Auch Walter de la Barre rahmte Michael Wildenhains Texte, insbesondere den Roman »Die kalte Haut der Stadt«, jedoch nicht durch Werke der Expressionisten oder eines älteren Schusterler-Kollegen, sondern durch die linke Literatur der 1930er Jahre. Der außerplanmäßige Professor für Literatur in Hannover, Publizist und Herausgeber der Zeitschrift Juni, fragte sich in seinem Tagungsbeitrag »Rückblick auf eine Revolte«, wie Wildenhain den Widerstand der Autonomen begründet.
Auffallend sind im Werk Wildenhains die Bezüge zur literarischen Tradition. Das hatten wir ja gerade bei den vorigen Vorträgen dann auch schon angespielt. Aber eben auch, eben nicht nur zur literarischen Tradition, sondern auch zur Lebenswelt seiner Peer Group. Textliche Verweise auf andere Autoren sind in dem Roman ebenso zahlreich zu finden wie Aufnahmen von Sentenzen, Texten und Wendungen, die in der autonomen Szene damals kurrent waren. Hinzu kommen Pop- und konsumkulturelle Anleihen. Songs werden ebenso zitiert wie Werbesprüche variiert. In einem Interview aus dem Jahr 1995, okay, das habe ich mitgeführt oder habe ich geführt, hat Wildenhain auf Vorbilder des frühen 20. Jahrhunderts hingewiesen, daran insbesondere auf die expressionistischen Autoren, dabei eben auch auf Anna Segers Episodenroman »Die Gefährten« aus dem Jahr 32. Segers Text widmet sich dem Versuch, die kollektive Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung in den 1920er Jahren literarisch zu verarbeiten. Sie wählt dazu so eine Art Episodentechnik, die man als Variante der Shortcuts vielleicht beschreiben kann. Sie geht nämlich in verschiedene Länder und hat dann so verschiedene Teilgeschichten, auf die sie immer wieder mal zurückkommt und die dann aber so am Ende so eine Art Gesamtbild zeichnet. Wobei es gibt eine große Leerstelle, die deutsche Arbeiterbewegung kommt nicht vor. Das ist ganz interessant, warum das so ist. Aber es geht hier auch an der Stelle nur den Versuch, eine Analogie herzustellen über die Erzähltechnik, nämlich wie kriege ich eine Gruppe dazu, ein Kollektiv, wie wird ein Kollektiv erzählt? Es gibt dazu ein anderes Beispiel, Franz Jung, anders als Franz Jung in Die Eroberung der Maschinen, ein Text von 1923, löst Segers das Problem, wie kollektive Akteure literarisch gefasst werden können, durch die Auflösung des Kollektivs in exemplarische Teilerzählungen. Das wird nicht zuletzt dadurch gefördert, dass die in ganz Europa tätigen antikapitalistischen Kämpfe für aufnehmen und vorstellen will. Sie also keine Gruppe, die Zusammenhänge vorstellt, sondern nur Teilgruppen, deren Zusammenhang über so eine Art politisches Bekenntnis, die orientieren sich alle in irgendeiner Form auf die KP. Zusammenhängt. Dieses Konzept nimmt Wildenhain auf und wendet es auf seinen Fall an. Die beiden Erzählkomplexe unterscheiden sich jedoch schon dadurch, dass Wildenhains Roman nicht auf europäischer Ebene, sondern im deutlich kleineren Kreuzberger Milieu spielt. Wildenhain verknüpft seine Akteure zwar dann intensiv miteinander, dennoch bleibt er der Perspektive seiner Akteure dann zwingend verpflichtet. Der Roman ist weitgehend konsequent aus der subjektiven Perspektive seiner Akteure geschrieben, aber eben nicht aus der Ich-Perspektive, sondern immer noch als autorialer Erzähler, deren politisches Bewusstsein vorausgesetzt wird. Aber dieses politische Bewusstsein wird auffallenderweise nicht fruchtbar gemacht, sondern lediglich als Folie benutzt. Wildenhain schließt mit dem, so meine These, an den Auftakt der Gefährten an, aber das Projekt der frühen 1930er Jahre, das eng an die Politik der KP angeschlossen war, unterscheidet sich deutlich von dem der Autonomen, wie es in Wildenhains Roman aufscheint. Um es also mit Segers Romananfang zu demonstrieren. Zitat jetzt hier aus Die Gefährten. Alles war zu Ende, das Dorf war eingekreist, die Dorfausgänge waren besetzt, die Luft war bitter, die Herzen hämmerten. An einem Augusttag war es, der heiße Mittag drückte die braune und goldene Ebene, die flachen Hütten blind und triefend von Erde. Räte Ungarn war aus, jetzt da alles zu Ende war, hieß es, aus dem Ende ein wahres Ende machen, alles aus ihm herausholen, was sich aus einem Ende an Schrecken herausholen lässt. Zitat Ende. Auch Wildenhain führt seine Handlung einem wahren Ende zu, aus dem er herausholt, was sich aus einem Ende an Schreck herausholen lässt. Auch fehlt es seinen Akteuren nicht an politischer Selbstgewissheit. Einige von ihnen können sich nur nicht mehr darin einrichten wie vor dem. Das liegt an der Veränderung, die die Szene selbst durchläuft, aber eben auch daran, dass sie eben kein Binnenreich des besseren Lebens haben entwickeln können, wie die Revolutionäre bei Segers. Ihnen fehlt der Ruch des Heiligen, den Segers einem Teil ihrer Akteure zuschreibt, der sich aus dem missionarischen Projekt der KP in den 1920er und 1930er Jahren ableiten lässt, der dann auch in der DDR-Rezeption ganz massiv nochmal vorangetrieben wird. Wenn Sie also Arbeiten zu Segers frühen Texten aus der DDR lesen, die ja höchst wertvoll und interessant sind, dann werden Sie diesen Aspekt sehr unreflektiert übernommen sehen. Für ein profanes Auto oder eine profane Szene, ich hoffe, ich unterstelle dir da nichts, Michael, aber für mich Rheinländer, die katholische Szene, sind ja die Berliner sowieso alles Agnostiker und Ketzer, insofern unterstelle ich denen einfach mal sowas. Ne? Für ein profanes Auto oder eine profane Szene, wie sie sich an Wildenhains kalte Haut der Stadt finden lässt, ist das aber auch kaum anders zu erwarten. Also Heilige erwarte ich da erstmal nicht, aber man muss gucken, wie die politische und symbolische Ausstattung und Konstruktion ist. Lassen Sie mich also noch ein Stück weitergehen. Eine der weitreichenden konzeptionellen Entscheidungen des Textes ist, dass er die so dezidiert politische autonome Szene politisch in der Luft hängen lässt. Es gibt zwar über den gesamten Verlauf immer wieder Verweise auf politische Themen. Die Hausbesetzung um 1980 gehören zu den Initialereignissen der autonomen Szene. Im Verlauf des Romans kommen Hinweise auf die Bezüge der RAF hinzu, auf den schwelenden Palästinenserkonflikt, die Kernkraftdebatte und andere politische Themen, die die 1980er Jahre bestimmt haben. Startbahn West hatte ich noch vergessen, danke für den Hinweis. Das müssen wir alles nochmal zusammenstellen. Aber damit verlaufen sich die politischen Begründungen für die Handlungs- und Haltungskonzepte der autonomen Szene im Roman bereits. Zwar ist man versucht, an das Ende des Textes eine Analogie zu einem anderen Text Anna Segers wiederum zu setzen, aber da muss man schauen, ob das, wie das funktioniert. In der Anfangspassage ihres ersten Romans, der 1928 bei Kiepenheuer in Potsdam erschien, Aufstand der Fischer von Santa Barbara, findet sich diese einschlägige Passage. Aber längst steht da, Und damit beginnt der Text. Nachdem die Soldaten zurückgezogen, die Fische auf der See waren, saß der Aufstand noch auf dem leeren, weißen, sommerlich kahlen Marktplatz und dachte ruhig an die Seinen, die er geboren, aufgezogen, gepflegt und behütet hatte für das, was für sie am besten war. Zitat Ende. Da muss einem doch in den 80er Jahren das Herz aufgehen, wenn man das liest. Ne? Und konzeptionell scheint mir das in diesem Roman tatsächlich auch so angelegt zu sein, zumindest als Projektion der Szene. Der Aufstand ist mithin eine Essenz, nämlich sui generis. Er lebt aus sich selbst heraus, auch über den Fehlschlag hinaus, und er wird, weil er eine eigene Existenz für sich beansprucht, mit keiner Niederlage untergehen. Das ist eine schwerwiegende These, die dem Roman Wildenheims eine offene Perspektive gibt, trotz des eher niederdrückenden Abschlusses. Der Aufstand steht über seinem Anlass, er weiß, was für die Seinigen am besten ist. Allerdings steht in Segers Roman ein vergleichsweise profaner Anlass hinter dem Aufstand, nämlich der Wunsch nach verbesserten Bedingungen, unter denen die Fischer von Santa Barbara ausfahren wollen, die Behebung des Elends, in dem sie und ihre Familien leben, und der Kampf gegen ein zunehmend anonymes System, in dem es keine persönlich ansprechbaren Akteure mehr gibt, sondern nur noch Institutionen. Kommt es doch auch irgendwie bekannt vor, als ob wir da nicht in den jüngeren Debatten davon schon mal gehört hätten. Hier gibt es also eine Reihe Anschlussmöglichkeiten, die Abstraktion der Verhältnisse, die Anonymität der Verantwortlichkeiten, das System als Struktur, die nicht mehr zu fassen ist und die nur noch durch Repräsentanten agiert, die am Ende auch wiederum nicht verantwortlich sind und die Unterdrückung und Ausbeutung dennoch zum Extrem treibt. Aus der Sicht der Szenerie in Wildenheims Kalte Haut der Stadt ist die Gesellschaft der 1980er Jahre bestimmt von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen einem anonymen System und Autonomen, die ihren Widerstand, und da wird es eben interessant, immer weiter verschärfen. Das aber spielt im Erzählkosmos des Romans nur eine untergeordnete Rolle. Zwar sind vor allem das erste Kapitel, für einen Toten reicht uns nicht die Trauer, heißt es, und das fünfte, ihr bezahlt uns alles, also die Ursprungssituation 81 und dann die Mai-Demo 87, von den Straßenschlachten mit der Polizei bestimmt, aber deren Genese und politische Ableitung wird nicht weiter thematisiert. Also es kommt in Sprüchen vor, aber es gibt keine, wir haben ja früher die linken Professoren, auch immer Hochschullehrer und Literaturwissenschaftler immer gefordert, der Roman oder Kritiker, der Roman muss analytisch sein. Da hätte der quasi entsprechend ableiten müssen, tut er aber nicht, sondern springt mitten rein und lässt das so vor sich hin. Das ist dann erstmal selbstständig vorausgesetzt. Ne? Der Gegensatz zwischen System und Autonom wird gesetzt, das Konfliktpotenzial, das der Roman behandelt, ist hingegen auffallend verschoben. Das nämlich führt zu einer offensichtlichen Abkopplung der Aktionen von den politischen Begründungen. Die Anbindung an die Besetzerszene wird bedingt entwertet, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass die Hausbesetzung und deren Begründung nur bedingt mit den Motivationen der Autonomen zu tun hat. Diese Erkenntnis kommt zu einem relativ späten Zeitpunkt auch einer der Akteurinnen der Szene, und jetzt zitiere ich dieselbe Stelle, die Sie auch zitieren. Ich glaube, das ist ein guter Versuch, bei uns die Häuser zu nehmen, aber wir sind gescheitert. Weswegen? Weil wir, murmelte die Frau, stark über den bemalten Boden, die Bevölkerung verachten. Im Grunde genommen finden wir ihre Bedürfnisse albern. Die Begründung der politischen Aktion wird hingegen in der Erzählung in die persönlichen Konstellationen der Akteure verlagert und in deren Scheitern. Gegen Ende des Textes häufen sich die Verweise darauf, dass das eigentliche Projekt der Autonomen nicht der Widerstand gegen das System oder ein spezifisches politisches Anliegen wäre. Weder die besetzten Häuser noch die Verwertung von Wohnraum, noch die Kernkraft, die Stationierung von Pershing-Raketen oder der Widerstand gegen die Stationierung von Avex-Maschinen in Westdeutschland sind als eigentliches Anliegen zu identifizieren, sondern die Beziehungen zwischen den Akteuren, die Behauptung der eigenen Identität, die Avisierung des gelungenen Augenblicks, des Absoluten im subjektiven Befinden. Was eben nicht nur ein romantisches Motiv ist, sondern eben auch Motiv der 68er. Das klingt auf den ersten Blick wie eine Entwertung des Schreibprojekts Wildenheims für eine politische Positionsbestimmung der Autonomen, verweist aber meines Erachtens auf ihr spezifisches Profil wie der gesamten linksradikalen, spontaneistischen Szene, mit dem sich nicht zuletzt begründen lässt, warum sie in der politischen Landschaft derart isoliert geblieben ist. Wenn dieselbe Frau die Einsicht in das Verhältnis der Autonomen zur Bevölkerung erhalten hat, nur wenig später darauf verweist, dass in der Szene jeder jedem lediglich Gegenstand ein Möbel sei, dann zeigt sie die Widersprüche, die sich zwischen der Radikalität der Bewegung, ja ihrer Militanz und ihren inneren und äußeren Verhältnissen auftun. Man mag das ein wenig altbacken, leninistisch als Kinderkrankheiten der sozialistischen Bewegung des Linksradikalismus abtun. Damit aber würde die Nachhaltigkeit, mit der die Autonomen sich am Rand des linken Spektrums dann doch etabliert haben, vernachlässigt werden. In Wedelheims Roman aber scheint in dieser Konstruktion der unbedingte Anspruch des Autonomen auf den geglückten, den intensiven Augenblick auf, der eben nicht in der Lösung politischer Problemfelder realisiert werden kann, sondern nur durch eine intensive Existenz. Und deswegen sind diese Demoszenen auch so relevant, weil die fangen an zu tanzen und da siehst du, das sind die einzigen geglückten Momente, die diese Leute erleben können in dieser Situation. Dafür steht auch die Formel vom Träumer des Absoluten, dafür steht die Intensität des Straßenkampfes, dafür steht auch der Gegensatz zwischen Jugend und Alter, Offenheit und Saturiertheit, die den gesamten Roman durchzieht und die natürlich auch suspendiert, dass ich überhaupt über diesen Roman sprechen darf. Ein anderes Zitat hier aus dem Roman ist: Wir werden nicht nun killen, alte, fettgewordene Wachtel. West-Berlin, schwimmen aus der Dachluke, zart, ein Bumerang der Jahre, lass dich fallen und vergiss, heute schlägt Loki Baldur, leicht schlucken lautlose Sohlen dich und die Stadt, Zitat Ende. Dafür sind die Akteure von 1981, aber 1987 schon zu alt, sind Yesterday Heroes, wie der Text relativ weit hinten dann auch formuliert. Deswegen kommen diese Bindungslosigkeiten zustande, weil die neue Szene, das sind wieder die jungen Leute, die an demselben Projekt wieder sich abarbeiten müssen und die deswegen sagen, das sind doch die Leute, die Älteren, die einfach mit ihren Erfahrungen kommen. Wen interessiert das an der Stelle? Sie haben nur noch ihre eigene Geschichte und zwar eine jeweils individuelle. Nicht wir, sondern ich beginnt einer der abschließenden Abschnitte, womit die Begründung der Autonomen aus der Unvollkommenheit des Subjekts abgeleitet wäre und zugleich der Grund für deren intensive literarische Verarbeitung, womit ich dann auch endlich zum Ende gekommen wäre. Danke für die Aufmerksamkeit.
Keine Lösung der gesellschaftlichen Probleme und keine politische Traditionsbildung durch den unbedingten Anspruch der Autonomen auf den intensiven Augenblick. Daraus folgt für Walter de la Barre sowohl die Vereinzelung der Individuen wie auch ihre Tauglichkeit als literarische Gestalten. Denn ihre Wünsche bewahren das Unabgegoltene. Danach fragte Helmut Peitsch im Berliner Literaturforum, ob es nicht doch eine gemeinsame vergesellschaftende Klammer für die Figuren Wildenhains gäbe. Zumindest im Roman »Träumer des Absoluten« aus dem Jahr 2008, dessen Titel als Wendung schon in der kalten Haut der Stadt auftaucht. »Träumer des Absoluten« wurde nämlich als Generationenroman gelesen und Helmut Peitsch, emeritierter Professor für neuere deutsche Literatur in Potsdam, setzte sich in seinem Vortrag zunächst kritisch mit diesem Begriff auseinander.
Als großen Generationenroman, dessen Figuren unvergesslich bleiben, empfahl der Verlag Klett-Cotta 2008 Michael Wildenhains Roman Träumer des Absoluten Käuferinnen und Käufern. Der Klappentext benutzte damit einen Begriff, auf den zwei Jahre zuvor die bundesrepublikanische Expertin für Erinnerung die neuere deutsche Erinnerungsliteratur gebracht hatte. Aleida Aßmann, die demnächst mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet werden wird und, wie die FAZ meldete, selbst ein Teil unseres kulturellen Gedächtnisses geworden ist, grenzte den seit den 90er Jahren entstandenen drei Generationen umspannenden Familienroman von der Väterliteratur der 70er und 80er Jahre ab. Während die Väterliteratur im Zeichen des Bruchs steht, ihr thematisches Zentrum ist die Konfrontation, die Auseinandersetzung, die Abrechnung mit dem Vater, steht der Familienroman im Zeichen der Kontinuität. Hier geht es um die Integration des eigenen Ich in einen Familienzusammenhang, der andere Familienmitglieder und Generationen mit einschließt. In Aßmanns Familienroman als Drei-Generationen-Roman wird die Familie, ihrem Konzept von kulturellem Gedächtnis entsprechend, das über drei Generationen aus dem kommunikativen Gedächtnis aufsteige, zur Metapher von Nation. Deren Identität soll Kontinuität und Diskontinuität dadurch vereinen, dass sich emotionale Nähe zu den vorangegangenen Generationen mit kognitiver Distanz verbinde. So präsentiert Aßmann Uwe Timms am Beispiel meines Bruders als Beleg dafür, dass eine retrospektive Bewertung der eigenen Erinnerung möglich ist, ohne diese umzufälschen. Tim bleibt emotional an die eigenen Erinnerungen und die seiner Familie gebunden und hält sie gleichzeitig kognitiv auf Distanz. Aßmann vermeidet aber, sich konkret auf die von den meisten Historikern und Historikerinnen in der heutigen BRD-Gesellschaft unterschiedenen Kriegs-, 68er- und 1989er-Generationen zu beziehen, wenn es um die Kritik an den Vorurteilsstrukturen der Großeltern durch die Eltern und um die Kritik der Enkel an den Vorurteilsstrukturen der Eltern geht. Tims Text von 2003 enthält jedoch eine hierfür einschlägige Passage. Es ist die einzige Passage des ganzen Buches, die sich auf das Leben des Autobiografen nach der Kindheit bezieht. Meine Bewunderung für die Genossen der DKP, steht nicht im Text, die im KZ gewesen waren und dort Widerstandsgruppen gebildet hatten, hatte ihren Beweggrund auch in den vom Vater eingeforderten alten Tugenden. Stetigkeit, Pflichterfüllung, Mut, die bei diesen Kämpfern verbindlich waren. Und so schloss ich mich ihnen an. Als die Differenzen zunahmen und ich die Partei verließ, peinigte mich das quälende Gefühl, einen Verrat zu begehen. Kommt eine Leerzeile. Der Mut, allein auf sich gestellt Nein zu sagen, non servo, der Sündenfall in der Religion und in jedem totalitären System, das auf Befehl und Gehorsam beruht. Nein zu sagen, auch gegen den Druck des Kollektivs. Ein Jahr nach Erscheinen wurde Tims Text von dem Soziologen Harald Welzer dafür gelobt, dass er sich des moralischen Urteils nicht enthalte. Aber Welzers eigene Version des Verhältnisses von Kriegs- und 68er-Generation fiel anders aus als Tims. Die Anklage der Söhne, so Welzer, gegen die Väter sei damals, 68, ein uneingestandener Identifikationswunsch gewesen. Man habe Krieg, das Abenteuer des Kriegs, gewollt und deshalb Schuld zugeschrieben, um sich zu suggerieren, jetzt auf der anderen Seite zu stehen. Heute werfe man sich deshalb vor, die gebührende Empathie verweigert zu haben. Was Tims und Welzers Stellungnahmen explizieren, ist eine stillschweigende Prämisse von Aßmanns Generationenroman, ein Antitotalitarismus, der sich sehr zugespitzt so formulieren lässt. Die faschistischen Vorurteilsstrukturen der Großeltern, ebenso wie die kommunistischen von Eltern, die die Großeltern kritisierten, werden von den Enkeln überwunden. Die liberale Nationalisten oder nationalistische Liberale werden können, indem sie in Eltern und Großeltern Deutsche lieben.
Der Generationenroman, so Helmut Peitsch, versöhne für Aleida Aßmann die Enkel mit den faschistischen und den kommunistischen Großeltern durchs Nationale. Hatte also Michael Wildenhain, der vermeintliche Chronist der Bewegung, mit Träumer des Absoluten einen horribile dictu nationalen Roman geschrieben? Peitsch vergleicht Wildenhains Roman mit Raoul Celigs Der Eindringling und Dietmar Darts Deutsche Demokratische Rechnung und gibt Entwarnung.
Doch Michael Wildenhain hat seiner Dreiecksliebesgeschichte eine andere historische Parallele, wie er im Interview mit Thomas Wagner sagte, eingezogen als Celig und Dart. Den Fall des Aachener Emeritus der Germanistik Hans Schwerte, der sich 1996 dazu bekannt hatte, dass er bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Hauptsturmführer Hans Ernst Schneider im SS-Ahnenerbe tätig gewesen war. Dabei, so Michael Wildenhain, geht es um den Wechsel von Identitäten. Und in seinem Roman geht die Parallele auf verschiedenen Ebenen. Der Schuldirektor von Jochen, Tariq und Judith, und auch ihr Pflegevater, wird vom Schulsprecher Tariq 1977 auf einer Vollversammlung angegriffen, weil er für das von Tariq vorgeschlagene Fest der Demokratie, wie Tariq ihn zitiert, uns als Schülern verboten hat, uns über das Wahlprogramm zugelassener kleiner kommunistischer Parteien zu informieren. Auf den Hinweis des Direktors, dass den Mitgliedern dieser verfassungsrechtlich fragwürdigen Organisationen das Beamtenverhältnis verwehrt ist, erwidert Tariq: Sie zitieren eine seit 1933 historisch gewachsene Tradition und verlangt eine Abstimmung. Denn sie wird zeigen, dass die benannte Kontinuität auch in der Person unseres Direktors über den erklärten Wunsch der Schüler als Willkür triumphiert. Während Judith den zusammengesunkenen Direktor, der wenige Tage später kündigen wird, in die Arme nimmt, sagt Tariq: Er hätte dich vergast. Er ist ein Nazi. Er hätte aus deinen Knochen Leim oder Seife gemacht. Dem Ich-Erzähler fällt in den folgenden Tagen das Verhalten von Mitschülern und Lehrern auf, obwohl keiner offen Tariq eine Schuld zuweist für die gedrückte Stimmung und den Weggang des beliebten Direktors. Dieser Schwertfeger, der, bald weiß es jeder an der Schule, eigentlich Schneidberger heißt, hatte in einer Abschiedsrede in der Aula weniger eine Verfehlung als einen Fehler eingeräumt, indem er eingesteht, seinen Namen, Vater und Bruder folgend, in den ersten Tagen nach Kriegsende geändert zu haben. Ich war 22 Jahre alt, kaum älter als Sie. Dabei gleichzeitig betont, nie Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. Jochen hatte vor der Entlarvung des Direktors als Verkörperung deutscher Kontinuität Tariq, der an seiner Facharbeit in politischer Weltkunde über Menschen unter falschen Namen schrieb, gefragt, warum soll jemand nicht versuchen, ein zweites Mal zu beginnen? Tariq antwortet, Sie stehen nicht zu ihrer Schuld. Am 4. Jahrestag des Putsches gegen Allende beobachtet Jochen am 11. September 1977, wie Tariq dem in einer Kirche stattfindenden Abschiedskonzert für die Musiklehrerin der Schule ein von ihm mitgebrachtes Flugblatt, Sie haben verloren, Herr Direktor, nicht verteilt, in dem von Chile ein Bogen zur Kontinuität des deutschen Nationalsozialismus in der Person des Direktors gezogen wird. Vier Jahre später, im Februar 1981 besucht ihn, er bleibt bei dem alten Namen, Schwertfeger im besetzten Haus. Gegen einen Gedanken, der mir widerwärtig ist, wechselt der Ich-Erzähler in eine Erzählergegenwart, in der seine Tochter 11 ist, also das Jahr 2002, um auf ihre Frage, ist er ein Nazi, zu antworten. Ein alter Mann hat vom Krieg und der Gefangenschaft erzählt. Er scheint keinen anderen Gegenstand zu kennen. Die Tochter sagt darauf, Hitler war ein Nazi, auch ihr jüngerer Bruder senkt die Stimme, Hitler ist tot. Der widerwärtige Gedanke aber, den er 1981 hatte, obwohl er nachträglich berichtet, ich hätte mir sagen können Nazi, lautete, ich bin 22, knapp 23 Jahre alt, so alt wie Schwertfeger als Mitglied des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes gewesen ist, Teil einer Bewegung, die alles hatte verändern wollen. Diesen Vergleich stützt, was der Ich-Erzähler von Schwertfeger berichtet, wie sehr er die Entscheidung und in diesem Gespräch im besetzten Haus und unsere Entschiedenheit bewundere, unser Anliegen gut begreife. Er werde nun seine ursprüngliche Absicht realisieren, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte zu studieren, wie er es vor dem Wechsel seines Namens vorgehabt habe. Entsprechend nimmt ihn einmal Jochen in einem Hörsaal wahr, als er und Judith an der TU wieder zu studieren begonnen haben. In der ersten Reihe mit einer selbst aus der Entfernung akkurat wirkenden Schrift die Sätze des vortragenden Professors Wort für Wort mitschreibend. Wie jemand, der aus der Zeit gefallen ist, der sich um Orientierung bemüht, die ihm allein die Mitschrift gibt. Das letzte Treffen Jochens mit dem sichtbar alt gewordenen Schwertfeger der Spuren der Verwahrlesung zeigt, geschieht 1999 im Prozess. Der Ich-Erzähler berichtet nicht, was Jochen auf Schwertfegers Äußerungen über Tariq erwidert hätte. Kein gerader Charakter, zu ehrgeizig, immer und überall. Andererseits ist es nicht ganz einfach, sich gegen etwas zu stellen, das man ganz und gar mit Haut und Haar, er lacht beklommen, gewesen ist. Vielleicht würden das nicht schaffen. Kaum einer eigentlich. Auch zweifelhaft, ob man jemandem dazu raten soll. Oder was meinen Sie, Joachim? Die meisten haben ja das Glück, nie vor der Frage zu stehen. Michael Wildenheims historische Parallele zwischen Schwerte Schneider und dem Schuldirektor seiner drei Protagonisten geht nicht im ideologischen Dispositiv des Generationenromans auf, weil ihr jene antitotalitaristische Engführung fehlt, die zum Beispiel Klaus Leggewie in seiner Biografie Schwerte Schneiders vornimmt, indem er auch noch die Biografie Stefan Hermelins als Entsprechung zu Schwerte Schneider interpretiert. Leggewie stellt die Geschichte als eine politische Parabel vor, als in einer Person verdichtete Zeitgeschichte. Schwerte hat seine Vergangenheit zwar nicht, wie von ihm immer wieder gefordert wird, coram publico aufgearbeitet. Er hat sie aber professionell und im Rahmen seiner Institution abgearbeitet. Und damit hat er sich um die Bundesrepublik sogar verdient gemacht. Der Ausgangspunkt aber für die parallele Schwerte-Schwertfeger in Wildenhains Roman ist eine bis heute nicht abgearbeitete institutionelle Kontinuität zwischen Faschismus und Bundesrepublik Deutschland.
Noch ein Unabgegoltenes also, auf das Helmut Peitsch aufmerksam macht. Vier Lesarten von Michael Wildenhains Romanen trugen er, Gabriele Dietze, Astrid Köhler und Walter de Laba vor, allesamt politisch, wie nicht anders zu erwarten bei einem Symposium über diesen Autor. Jörg Plath fasste die Tagung im Berliner Literaturforum im Brechthaus zusammen, den Ton nahmen Ende September Uwe Lauschke und Thorsten Juch auf.